Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Das Thema heute ist der Krieg im Iran. Das macht mir keinen Spaß. Eigentlich habe ich nicht mal Lust, darüber zu reden. Aber es sind Vorgänge, die nicht nur den Aktien, sondern auch alle anderen Märkte beeinflussen. Und dementsprechend gehört es dazu. Dementsprechend möchte ich heute eine Einordnung vornehmen. Denn es gibt zwei Faktoren, die sind für Anleger maßgeblich. Um die richtigen Entscheidungen hier in den nächsten Wochen zu treffen, zumindest mal nicht die verkehrten. Auch das wäre schon mal gut. Legen wir los. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut. Es gibt drei Faktoren, die wir derzeit im Auge behalten müssen, die natürlich miteinander zusammenhängen. Wie lange dauert diese Eskalation, dieser Krieg? Wie entwickelt sich der Ölpreis, beziehungsweise wohin darf er sich entwickeln? Darum wird es gleich gehen. Und daraus resultieren nämlich auch, wie entwickelt sich die Inflation? Was muss der Aktienmarkt hier einpreisen? Sprechen wir gleich drüber, aber vorab, ich glaube, ich muss mich entschuldigen, denn gerüchteweise habe ich im letzten Video, in dem es um die Mag 7 ging, zwar Amazon im Titel gehabt und ich habe auch selbstverständlich gesagt, dass ich in Amazon investiert bin. Das gehört sich ja so als Disclaimer. Diesen Gerüchten nach habe ich aber im Video dann nie über Amazon gesprochen. Also im Titel, im Disclaimer, aber Amazon einfach nicht behandelt. Das tut mir natürlich leid. Ich habe, wie ich finde, eine ganz anständige Entschuldigung. Ich bin irgendwann nachts zwischen 3 und 3:30 aufgewacht mit einem, na wie soll ich es mal sagen, sehr, sehr dringenden Bedürfnis. Ich habe nämlich am nächsten Morgen, also am vergangenen Donnerstag, ich bin über 50, da gehört es dazu, eine Vorsorge-Darmspiegelung gemacht. Und das, was man da am Vorabend nimmt, um dann den Darm, nur sagen wir mal, zu reinigen, damit man ihn auch spiegeln kann, das hat seine volle Kraft mitten in der Nacht entfaltet. Und dementsprechend hatte ich 2,5 Stunden ganz gut zu tun. Und dann musste ich morgens ins Krankenhaus, weil ich ein anatomisch, das ist vielleicht nicht gerade ein Wunder, ja, wie hat es der Arzt dort beschrieben? Sie sind 1,97 Meter, Ihr Darm ist auch ziemlich lang, das ist gar nicht so ohne. Deswegen wird das im Krankenhaus gemacht. Ist ja nicht meine erste Untersuchung. So. Und dazwischen hatte ich ein kleines Zeitfenster, wo ich gesagt habe, nee, Freundchen. Es gibt da draußen hart arbeitende Leute. Ob du dazugehörst, na, da muss man mal eine Frage stellen. Du ziehst hier jetzt dein Video durch. Also habe ich zwischen meiner Nachterfahrung und auf dem Weg dann zur Untersuchung, habe ich das Video gemacht. Vielleicht war ich da nicht ganz Herr meiner Sinne. Deswegen, ich bitte um Entschuldigung, dass ich Amazon da vergessen habe. Ich hoffe, mit den anderen Aussagen konntet ihr dennoch etwas anfangen. Und wenn ich an der Stelle darum bitten darf, zumindest mal meinen Einsatz zu würdigen, zwischen diesen beiden interessanten Ereignissen für euch noch ein Video zu drehen, dann tut mir doch den Gefallen. Ja, tut mir den Gefallen. Abonniert den Kanal. Und schaltet am besten auch die Alarmfunktion ein, denn egal, was für eine Untersuchung ich in meinem Alter noch über mich ergehen lassen muss, mein Video ziehe ich morgens durch. So, also abonnieren und die Alarmfunktion. Herzlichen Dank. Und jetzt sprechen wir über die alles andere als spaßige Aktualität. Wir sprechen über die strukturellen Eskalationsstufen. Und ich sage euch, ich jammer jetzt nicht nochmal rum, dass ich genau mehr oder weniger das, worüber ich hier spreche, heute Morgen schon mal aufgenommen habe. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, ja, dein Mikro war nach der Hälfte der Aufnahme aus. Also großer Spaß, 16.56 Uhr, heute am Freitag, quasi brandheiß, nehme ich das Ganze hier auf oder sehr, sehr frisch. Ja, DAX ist gerade 1,1% im Minus, Gold 1,2% im Plus, Bitcoin heute wieder schwächer. Und wo haben wir den Ölpreis? Um den wird es gleich gehen. Die 8% im Plus. Um die Dauer dieses Konfliktes einschätzen zu können, muss man verstehen, dass er einer erkennbaren Logik folgt, die sich meines Erachtens aus Trumps Verhandlungsstil ableiten lässt und die wir auch in den anderen Konflikten eher wirtschaftlicher Natur in den letzten 13 Monaten immer wieder beobachten konnten. Das ist das, was ich hier als meinen Standpunkt bzw. als meine Arbeitsgrundlage gleich mit euch teilen möchte. Aber gerade in diesen Zeiten, wo es reichlich selbsternannte, vielleicht ja auch tatsächliche Militärexperten gibt, die uns allen erzählen, wohin der Ölpreis auf jeden Fall steigt und Gold und dies und das, möchte ich darauf hinweisen. Ganz wichtig, das hier ist nur mein Standpunkt, den ich mit euch teile. Am besten, obwohl es hier auch eine Podcast-Folge ist, einmal einblenden. Einmal einblenden. Martin? Okay, einmal bitte einblenden, dass das hier nur mein Standpunkt ist. Ja, so viel Zeit muss sein. Also vielen Dank an den Cutter, der hier auch noch Überstunden schieben muss, meinetwegen. Lieber Martin, auch für dich. In Venezuela haben wir es erlebt. Das war eine ganz andere Geschichte. Präsident Maduro wurde festgenommen. Wir haben es in den Handelskriegen mit China erlebt, mit der EU, mit Indien. Jeweils gab es, und damit sind wir bei den Plänen von Donald Trump, es gab immer erst die Maximaldrohung. Es gab dann eine Einigung. Und in allen dieser Fälle war die Abfolge mehr oder weniger identisch. Verbaler Druck, dann, wo es angebracht war, eine militärische oder eine wirtschaftliche, sehr klare Positionierung, meist mit dem Druck von oben nach unten, dann eine Eskalation, dann ein kurzes Durchhalten, auch was den Druck des Marktes angeht, und dann deeskalieren und dann einen Deal. Das ist, wie in den letzten 13 Monaten mehr oder weniger alles abgelaufen ist. Und bis jetzt folgt der Iran-Krieg mehr oder weniger diesem Grundmuster, aber mit einem entscheidenden Unterschied. Es ist natürlich ein größerer, es ist eine komplexere Angelegenheit. Und insbesondere sind die wirtschaftlichen Auswirkungen global. Denn in keinem der früheren Konflikte waren mehr oder weniger alle großen Parteien gleichzeitig beteiligt, wenn es schief läuft. Venezuela produziert weniger Öl. Okay, das wussten wir. Der Aktienmarkt bzw. der Ölmarkt hat für einen Tag reagiert. Da haben die Ölpreise sehr deutlich nachgegeben. Dann hat man nachgerechnet und gesagt, ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Und die Ölpreise sind wieder gestiegen. Seitdem ja sehr deutlich gestiegen. Aber der Iran hat das Potenzial, das gilt auch für andere, die Straße von Hormuz zu kontrollieren, in dem Sinne, dass man sie so unsicher macht, dass da keiner mehr durchfährt. Und die aktuelle Phase, die jetzt begonnen hat, ist die schwierigste. Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der die Märkte eine längere Auseinandersetzung einpreisen müssen. Das muss ich an dieser Stelle immer wieder sagen, weil viele sich vorstellen, dass Analysten sich dann treffen und dann überlegen sie, ja, sollten wir jetzt vielleicht mal hier mal ein Prozent runter? Also, wenn Unsicherheit besteht, dann müssen sehr viele institutionelle Adressen, häufig ja das Smart Money genannt, aber die können sich nicht immer smart, weil antizyklisch verhalten, sondern sie müssen dann einfach Risiko rausnehmen. Und vergesst mal bitte nicht, das gesamte passive Kapital in Form von ETF-Käufern, die sagen, wir ziehen uns mal lieber zurück, da muss verkauft werden. Das ist dann keine qualitative Entscheidung mehr, wo man sagt, naja, aber jetzt muss man ja nur ein bisschen durchhalten, dann geht's wieder aufwärts. Dann fließt Kapital ab und dementsprechend müssen dann ganz, ganz viele Akteure tatsächlich ihr Exposure im Aktienmarkt abbauen und dementsprechend oft dann, wenn auch nur vorübergehend, im Anleihemarkt aufbauen. So, und das hat passiert und das ist mehr als nur ein kleiner Dip, wenn sich das so weiter fortsetzt. Und das ist das Entscheidende. Wir haben es erlebt, der erste Kursrückgang, der wurde gekauft. Dann ging es wieder abwärts, weil man hat ja erst einen Deal erwartet und dachte, das ist eine kurze militärische Aktion. Erst Israel, USA. Dann wurde das wieder abverkauft, weil klar war, okay, das wird jetzt wohl eher länger dauern. Dann wurde der zweite Rückgang auch nochmal gekauft, weil man gesagt hat, diese Eskalation, die ist aber temporär. Vielleicht nicht ein oder zwei Tage, aber wir sprechen von wenigen Tagen, weil man gedacht hat, Donald Trump hat überhaupt kein Interesse daran, dass das länger dauert. Und jetzt befinden wir uns im dritten Stadium. Und in diesem dritten Stadium kann sich die Positionierung strukturell verändern. Der Ölpreis ist dabei meines Erachtens der entscheidende Indikator. Und ich möchte euch kurz erläutern, warum. In diesem Konflikt wird der steigende Ölpreis meines Erachtens nicht die Folge des Kriegsverlaufes sein, sondern der Ölpreis wird vermutlich in den nächsten Wochen zum Taktgeber dieses Kriegsverlaufs. Warum? Weil der Iran natürlich militärisch mit den USA nicht mal ansatzweise mithalten kann. Wir wissen ganz genau, wer diesen Krieg gewinnt. Ja, der Iran hat ein Militärbudget von, ich glaube, 20 oder 25 Milliarden. Das der USA dürfte irgendwo zwischen 900 und 1000 Milliarden, also einer Billion liegen. Die Kräfteverhältnisse sind vollkommen klar. Also macht der Iran das, was er machen kann, so perfide es klingt. Er nutzt den größten Hebel. Und diesen größten Hebel erreicht er einmal, indem er einige Länder mit reinzieht, die damit offensichtlich überhaupt nichts zu tun haben wollen. Die Golfstaaten, ja, Dubai, Jordanien, Katar, all die, ihr habt es mitbekommen, wie der, ja, klar, Dubai sagt, wir haben 97% oder 98% aller Raketenangriffe und es sollen Hunderte gewesen sein, haben wir abgefangen. Und die Influencer, ob nun freiwillig oder unfreiwillig, man spricht wohl davon, dass man eine gewisse Verpflichtung hätte. Man zahlt zwar so gut wie keine Steuern, aber man ist auf der anderen Seite schon verpflichtet, dass die Dinge so zu äußern, wie man sich das vor Ort wünscht. Heißt es, ja, und dann wirklich da am Pool zu liegen. Ich habe einige Videos gesehen und dann, ja, und das mit dem Mainstream und die Presse. Also ich finde auch, dass unsere Presse manchmal ein bisschen sehr stromlinienförmig ist. Aber hey, zu sagen, ich fühle mich hier absolut sicher, weil von, keine Ahnung, 500 oder 600 Raketenangriffen immerhin 97% abgefangen wurden, das ist für mich nicht das gleiche Maß der Sicherheit wie, es wurden gar nicht erst Raketen auf mich abgefeuert. Wie dem auch sei, das übt auf der einen Seite enormen Druck auf die USA. Einige dieser Golfstaaten sind praktisch in jeder Finanzierungsrunde der großen Hyperscaler, der großen, also von OpenAI und so weiter dabei. Die finden das überhaupt nicht lustig, dass sie hier ihren Status der Sicherheit derzeit aufgeben müssen, wenn auch nur vorübergehend. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, das zentrale Instrument derzeit des Irans ist die Straße von Hormuz. 20 Millionen Barrel gehen da jeden Tag durch. Das ist etwa 20% des weltweiten Ölhandels. Das erklärt auch, warum die asiatischen Indizes bei jedem Anstieg des Ölpreises stärker unter Druck stehen, weil sie viel mehr davon importieren. Ja, die USA müssen nichts importieren, könnten sogar exportieren. Europa hat diverse Quellen. Ja, in dem Fall ist es vielleicht kein ganz großer Nachteil, dass wir unser Gas ja mittlerweile zu über 90% aus den USA beziehen. Also, all das läuft dort nicht mehr. 92% und wahrscheinlich stand jetzt sogar etwas mehr des gesamten Schiffsverkehrs existiert nicht mehr. Und das ist keine Blockade nur auf dem Papier, wo man dann sagt, na ja, das wird sich schon wieder auflösen, sondern es ist eine echte funktionierende wirtschaftliche Waffe aus Sicht des Irans. Öl ist Anfang Dezember und ein Punkt an der Stelle, könnte man jetzt lange darauf eingehen, das ist auch genau der Grund, warum die USA gesagt haben, ja, aber wir schützen die Tanker, die da durchfahren. Es gibt genügend Experten, die klar aufgezeigt haben, es ist unmöglich, den gesamten Schiffsverkehr hier zu begleiten und zu sagen, das werden die Reeder auch gar nicht machen. Denn die USA werden natürlich nicht eine hundertprozentige Versicherung abgeben. Die fahren da nicht durch, weil die USA sagen, ja, wir schützen euch aber. Das ist militärisch nicht möglich. So viel Material ist einfach nicht vor Ort da. Das ist schon ziemlich eingebunden. Es kostet eh schon wahnsinnig viel Geld, was die USA dort machen. Was aber noch mehr Geld kosten könnte, ist ein Ölpreis, der weiter steigt. Wir sind jetzt bei $90. Ich blende euch das mal hier ein. Das ist, glaube ich, noch der Chart von heute Morgen. Wir sind mittlerweile 8% im Plus bei rund $90. Das ist ein Anstieg von 45-50% innerhalb von wenigen Monaten. Und es gibt eine Faustregel aus einer Studie der Fed selbst, also der Federal Reserve, die besagt, dass ein Anstieg um $10 je Barrel den US-Verbraucherpreisindex, also die Inflation, um 20 Basispunkte erhöht. Das bedeutet, der bisherige Anstieg von $55 auf $80 wäre dann schon eine Erhöhung der Inflation um 50 Basispunkte. Öl ist nicht mehr ein so großer Bestandteil des Inflationskorbs wie in der Vergangenheit, aber wenn es einen so schnellen Anstieg gibt, dann spielt das eine Rolle. Steigt Öl auf $100, dann, wie gesagt, 90 Basispunkte bei $130, das gibt JP Morgan so als Maximalszenario derzeit aus, wären es 150 Basispunkte. Und wenn das ein bisschen länger Bestand hätte, als es der Markt derzeit einpreist, dann sprechen wir von einer Inflationsrate, die in Richtung 4,5% steigt. Das ist dann knapp unter Corona-Niveau. Da ist nichts mehr mit Zinssenkung. Das wird der Markt dann knallhart auspreisen. Macht er noch nicht, muss man derzeit sagen. Und ich komme gleich auch zu meinem Fazit. Meines Erachtens ist es auch nachvollziehbar, dass er das nicht einpreist. Denn das hat einen politischen Sprengstoff. Donald Trump hat in den letzten 13 Monaten sehr viel gesagt. Was er sehr häufig gesagt hat, ist, ich verspreche euch, da sind die Amerikaner ja gerade seine Wählerschaft sehr sensibel, bei mir wird die Gallone Benzin niemals mehr als $2 kosten. Jetzt kostet sie $3,30. Wenn Öl so weiter steigt, dann kostet sie demnächst mehr als $4. Also 100% mehr als Donald Trump versprochen hat. Und das würde natürlich die gesamte Inflationsbekämpfung der letzten 13 Monate ad absurdum führen. Das ist und kann nicht der Plan von Donald Trump sein. Das Zwischenfazit lautet also, solange der Ölpreis steigt, arbeitet der Iran mit dem wirksamsten Hebel, den er hat. Und wenn der Ölpreis politisch nicht mehr tragbar ist, dann wird sich das amerikanische Kalkül und der Plan ändern. Davon bin ich überzeugt. Am Ende ist es für Donald Trump viel wichtiger, wie sich das Ganze hinsichtlich der Dauer entwickelt, als, das mag jetzt den einen oder anderen gar nicht überraschen, als der tatsächliche Ausgang. Zur Not wird man sagen, Mission accomplished. Ja, ich habe meine Ziele erreicht und außerdem, ich werde den zukünftigen Führer im Iran mitbestimmen. Wir haben erlebt, dass er einfach sagt, ich habe das jetzt erreicht. Jetzt können wir weitermachen und zur Tagesordnung übergehen. Und warum spielt der Ölpreis so eine große Rolle? Weil es, natürlich weiß ich das nicht ganz genau, ich sitze nicht im Stab des Weißen Haus, aber ich nehme an, dass ein Bereich von $90 bis $100, hat auch psychologische Gründe, die Zone ist, ab der die USA massiv intervenierende Maßnahmen ergreifen. Wir haben schon jetzt erlebt, dass sie gesagt haben, nur das hat nicht funktioniert. Es gibt Marine-Eskorten, es gibt Versicherungsgarantien, Verhandlungskanäle sind offen. JP Morgan hat, wie gesagt, vollständige Sperrung der Straße von Hormuz würde sehr schnell $120 bis $130 treiben, den Ölpreis dort auf dieses Niveau bringen. Das wäre aus Sicht der USA politisch einfach nicht tolerierbar. Ganz kurz, die drei Szenarien, die ich als relevant einschätze und als am wahrscheinlichsten. Das erste und aus meiner Sicht wahrscheinlichste Szenario ist ein Konflikt, der deutlich kürzer ist als das, was man derzeit annimmt. Ich habe das auch gehört, was Donald Trump gesagt hat. Whatever it takes, und das kann noch viele Wochen so weitergehen, aber ihr erinnert euch, das ist genau seine Verhandlungsstrategie. Wir setzen ganz oben an, erstmal wie bei den Zöllen, brechen auch die Kurse ein, wir nehmen das hin, aber auf jeden Fall müssen wir den Undercut schaffen. Wir müssen den Überraschungsmoment zur Oberseite schaffen. Ich lasse jetzt mal jede Ironie hier weg, dass er am Ende wahrscheinlich sagt, und seht mal, ich habe wieder einen Krieg beendet. Alle anderen werden sagen, Klammer auf, den du doch gerade begonnen hast, Klammer zu. Aber wir wissen, dass das heutzutage keine Rolle mehr spielt. Und was früher noch ironisch oder gerade Kabarett war, ist heute nun mal Realität. Und dieser Konflikt wird dann in einem von ihm geframten Prozess enden. Also, es wird im Nachhinein einfach geframed als Erfolg. Ich weiß, während ich das ausspreche, denke ich, so sollte Politik nicht sein. Exakt so wird Politik aber sein. Ob nun das interne Machtvakuum nach dem Tod von Khomeini, dem Ayatollah, das Ganze hinauszögert oder nicht, das ist aber wahnsinnig schwer zu beeinflussen. Man kann sich natürlich immer hinstellen und sagen, wir haben alle Ziele erreicht. Und ich sag's euch, zur Not wird genau das passieren, selbst wenn er das Land in einem absolut chaotischen Zustand, schlimmer als vorher vielleicht sogar, hinterlässt. Selbst das kann passieren, weil dieser Konflikt nicht lange dauern darf. Ich glaube, dass dieses Szenario impliziert, dass der Ölpreis in Richtung 90, 95, $100 steigen darf, aber nicht deutlich mehr. Und von daher ist das mein wahrscheinlichstes Szenario. Es macht unter dem Aspekt natürlich auch Sinn, dass die USA in einer Intensität zuschlagen, dass man davon, ihr merkt, in welchen, oder lest ja auch, in welchem Umfang derzeit hier Material rangeschafft werden muss, im Übrigen ja auch 50.000 Mann. Das ist ein klares Anzeichen dafür, wir müssen es sehr schnell, sehr hart, spricht alles nicht dafür, dass wir im Juni noch dabei sind. Das ist das für mich wahrscheinlichste Szenario. Und ich trau mich nicht zu sagen nächste Woche. weil ich ja weiß, dass selbst 4 Wochen mittlerweile als kurz gelten. Ich glaube aber, das Ganze wird, wenn es so läuft, wie sich das Donald Trump wünscht. Und wir denken auch daran, dass er im Juni, im August, da dürfen die Umfrageergebnisse, Juni, Juli, August, da dürfen die Umfrageergebnisse nicht im Keller sein. Man ist eh schon nicht happy zu Hause damit. Das ist für mich das wahrscheinlichste Szenario. Und dann ist auch klar, wenn das kommt, relativ kurzfristig, werden A, die Aktienmärkte erstmal in einem Risk-on-Move sehr bullisch reagieren und der Ölpreis wird relativ schnell 10-15% sinken. Achtung! Aus verschiedensten Gründen glaube ich, dass die nächste große Korrektur im Ölmarkt, das hat nichts mit geopolitischen Risiken zu tun, dennoch ein bullischer ist. In den nächsten 1-2 Jahren rechne ich mit eher steigenden Ölpreisen und dementsprechend habe ich euch im Report heute Morgen auch einfach mal eine Auflistung geschickt. Es gibt ja verschiedene Öl-ETFs, mit denen man davon profitieren kann, wenn man sagt, ich will das Einzelaktienrisiko rausnehmen. Habe ich euch heute Morgen brandfrisch geschickt, könnt ihr euch holen unter www.lars-erichsen.de oder den Link hier in den Shownotes. Das zweite Szenario wäre ein Regimewechsel durch interne Destabilisierung. Der Iran hatte ja vor Kriegsbeginn schon erhebliche innenpolitische Schwächen. Also es gab die wirtschaftliche Erschöpfung, die unterdrückten Proteste. Wer hier der Leidtragende schlechthin ist, nämlich das iranische Volk, ist offensichtlich. Und dann haben wir einige kleinere militärische Operationen von Israel und den USA schon gesehen. Sollte die EU-Führungsstruktur unter dem militärischen Druck kollabieren, würde auch der Krieg abrupt enden mit einem entsprechenden Ausgang. Ebenfalls die Risikoprämien über alle Assetklassen würden sehr, sehr deutlich wieder sinken. Das heißt, die Aktienkurse steigen, der Ölpreis zurückkommt. Dieser Ausgang ist natürlich auch möglich und wäre vermutlich aus Sicht der USA sogar der gewünschte. Sprich, wir haben alle Ziele jetzt erreicht. Halte ich für eher unwahrscheinlich, einfach deshalb, weil es noch nie einer im Nahen Osten geschafft hat. Und auch wenn Donald Trump seinem Militär gerade erst offiziell 15 von 10 Punkten gegeben hat, ist für mich nicht das wahrscheinlichste Szenario, dass er das hinbekommt. Er wird es nachher so oder so, da müssen wir uns nicht, selbst wenn das bis August dauert, das Endergebnis wird immer so geframed. Wir haben alle Ziele erreicht. Es war exakt richtig, was wir gemacht haben. Niemand hätte es auf der Welt besser machen können. Aber daran müssen wir uns gewöhnen. Oder daran haben wir uns vielleicht auch schon gewöhnt. Das ist am Ende immer alles perfekt gelaufen. So, das dritte Szenario, das muss man auch noch nennen, wäre eine regionale Ausweitung mit Einbindung weiterer Akteure. Also, wenn die Hisbollah, die eigentlich ziemlich geschwächt ist, zu einer eigenständigen Militäroperation in der Lage sein sollte, wenn Russland oder China ihre Unterstützung für den Iran materiell intensivieren oder wenn es Angriffe auf Energieinfrastruktur in Saudi-Arabien gäbe oder auch in den Emiraten, dann wären diese Staaten, also Saudi-Arabien und auch die Emirate, gezwungen, selbst militärisch aktiv zu werden. Und das wäre etwas, was in den aktuellen Notierungen eindeutig noch nicht drin ist. Das muss man auch sagen. Das würde den Markt länger unter Druck setzen, das würde den Ölpreis noch weiter steigen lassen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber ich halte es für deshalb am wenigsten wahrscheinlich, weil die USA dieses Szenario nun, das wäre eine mittlere Katastrophe für Donald Trump. Niemand will das wirklich, aber es nochmal, es ist Krieg, das heißt, man kann nicht alles kontrollieren. Dieses dritte Szenario ist aber immer noch nicht das Worst Case, da müssen wir nicht drüber sprechen. Worst Case wäre natürlich, wenn es einen recht offenen Konflikt gäbe, wenn es Angriffe gäbe auf Infrastruktur, in irgendeiner Art und Weise auf atomare Infrastruktur. Man weiß sehr genau, wo das steht. Oder wenn die großen Akteure offen sich hinter jemanden stellen würden. Oder, das wäre Teil des Worst Case, wenn die USA große Bodenoffensiven fahren müssten. Damit haben sie nie gute Erfahrungen gemacht. Das ist selbst kurz, man hat bei jedem dieser Aktionen in der Vergangenheit, hat man gesagt, nur kurz. Und es hat nie nur kurz geklappt. Von daher und ist das so ein bisschen das Problem, weil, Achtung, Experten sagen, wenn du aber tatsächlich Szenario 2 erreichen willst, also vollständige Kontrolle, dann wird das nie gehen ohne Bodentruppen. Ich glaube aber nicht, dass die USA das wollen. Deswegen habe ich euch mein wahrscheinlichstes Szenario vorgestellt. Es wird schneller gehen als erwartet. So oder so wird man es als Erfolg framen. Die Region wird es ganz sicherlich nicht stabilisieren. Aktienmärkte werden dann positiv reagieren, weil dann die drohende Inflation nicht eingepreist werden muss. Und das würde natürlich, wenn man hohe Inflation einpreisen müsste, würde natürlich den Plan für den Aktienmarkt für dieses Jahr eindeutig ändern. Ich werde dann hier gerne auch drüber sprechen, wenn es so kommen sollte. Wir arbeiten immer mit Wahrscheinlichkeiten. Ich habe meine Cashquote im aktiven Portfolio in dieser Woche recht deutlich erhöht. Ich war vorher schon nicht 100% investiert. Und jetzt sind einige Positionen in den nachgezogenen Stop gelaufen, im Lars-Erichsen-Depot bei den Rendite-Spezialisten, wodurch sich automatisch ja die Cashquote erhöht. Ich habe auch noch eine kleine Absicherungsposition mit reingenommen, wenn man das Kapital eben nicht neu investiert. Und damit fühle ich mich momentan ganz wohl. Ich bin aber auch bereit, sehr schnell wieder zu kaufen, weil die großen Themen Energie, Infrastruktur, Rohstoffe meines Erachtens, sofern mein wahrscheinlichstes Szenario jetzt zum Tragen kommt, nach wie vor Kaufenswerte sind in einer Korrektur. So, war nicht gerade Happy Hour, aber auch darüber muss man natürlich nochmal sprechen, wenn es den Aktienmarkt beeinflusst. Ich wünsche euch ein schönes und geruhsames Wochenende. Das solltet ihr auf jeden Fall haben. Und wir sprechen uns dann wieder am Montag. Denkt dran, ich habe zwar die Untersuchung hinter mir, alles gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Danke, macht's gut, bis dann. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.